Liebe Gemeinde, kennen Sie das Märchen Froschkönig? Der Spur nach vermutlich jeder. Aber es geht heute nicht um den König oder um den Frosch und auch nicht um die schöne Prinzessin. Es geht mir heute um des Froschkönigs Diener, den eisernen Heinrich. Zwischen ihm und dem zurückverwandelten Froschkönig spielt sich folgender kurzer Dialog ab. Auf der Heimreise, nachdem der Frosch wieder ein König ist, hört dieser ein seltsames Geräusch hinten an seinem hölzernen Wagen und ruft: Heinrich, der Wagen bricht. Und Heinrich antwortet: Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das lag in großen Schmerzen. Heinrich spricht also von einem Band, das um sein Herz gelegt ist, er leidet darunter, dass sein Herr sich anscheinend unwiederbringlich in einen Frosch verwandelt hatte. Hartherzig ist er durch dieses Band geworden. Eingeschnürt hat es ihn, wie ein Panzer hat es sich um sein Herz gelegt. Und diesen Panzer brauchte er auch, um sein Herz zu schützen, um nicht noch weiter verletzt zu werden. Furchtbares hatte er durchgemacht, als der Herr und König von einem Tag auf den anderen nicht mehr da war. Ein Erlebnis, von dem man heutzutage von einem Trauma spricht. Und wir wissen, traumatisierte Menschen reden nicht. Nach wie vor nicht reden zurückgekehrte, jetzt hochbetagte Männer, die im Zweiten Weltkrieg waren. Sie erzählen nicht von ihren Erlebnissen, weil sie wohl so furchtbar waren. Und wie wir in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder hören mussten, misshandelte oder gar missbrauchte Kinder schweigen genauso. Auch sie bauen einen Panzer um ihre Seele, um überleben zu können. Und Gott sei Dank musste ich weder in Krieg noch anderes Furchtbares in der Kindheit erleben, aber Zeiten, in denen ein einschneidendes und buchstäblich einschneidendes Erlebnis mir widerfahren ist, ein schmerzhafter Verlust, eine Krise oder eine Enttäuschung, ich kenne das, dass ich denke, ich sage nichts mehr. Und da fühlt sich die Seele, ist die Seele eingepanzert, vielleicht eingefroren, erstarrt. Gelegentlich kann man sogar ganze Familien in solch einem Zustand beobachten. Beispielsweise, wenn ein Selbstmord geschehen ist, fühlt sich doch jeder irgendwie in einer Form mitschuldig, oder ein Unfalltod über eine Familie hereingebrochen ist und das ganze Beziehungsgefüge durcheinandergebracht ist. Aber auch bei Organisationen gibt es, dass sie diesen Eindruck machten, als wären sie wie erstarrt und nichts läuft mehr, was sie lebendig macht. Und die Frage ist, wie kommt man da wieder heraus? Gibt es Möglichkeit, solche Ketten um ein Herz zu lösen? Können sie etwa abspringen wie die eisernen Bänder um das Herz des Heinrichs in der Geschichte vom Froschkönig? In der Apostelgeschichte sind Geschichten von frühen christlichen Gemeinden gesammelt und sie wollen alle etwas vermitteln, was die ersten Christen als Quelle ihrer Befreiung erlebt haben, nämlich den Glauben an den Auferstandenen, an Jesus Christus. Ganz offensichtlich haben sie erlebt, dass er befreien kann von den Mächten des Todes, man kann auch sagen von den Mächten der Erstarrung in den Herzen. Und, wie man immer mal wieder so schön sagt, der Glaube an Jesus Christus kann Berge versetzen. Kann er das wirklich? Interessanterweise sind ja Zustände von Gefangensein nicht immer für alle Beteiligten ein Nachteil. Im Gegenteil, oft haben Menschen sogar ein Interesse daran, dass jemand oder eine ganze Gruppe unfrei bleibt, gefangen gehalten wird. Denke man nur an die anfangs erwähnten und missbrauchten Kinder oder an die klassische Sklaverei. Wer solchen Menschen zur Freiheit verhilft, handelt sich mitunter schweren Ärger ein. Und so auch Paulus und Silas, die damals in der Stadt Philippi eine Sklavin geheilt hatten. Diese Sklavin so erzählt die Apostelgeschichte, wurde so betrachtet, als sei sie von einem Geist besessen, der ihr die Fähigkeit gab, wahrzusagen. Und diese Fähigkeit brachte ihrem Herrn sehr viel Geld ein. Und mit der Heilung dieser Sklavin von dieser Besessenheit oder Gabe, wie man immer sie auch beurteilt, fiel natürlich die Einnahmequelle für den Herrn weg. Und so beklagen sie das, diese Herren, und klagen Paulus und Silas an. Und hören wir nun auf den Predigttext von heute. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und es hörten die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht, stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich zu derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen ihre Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Herr, schenke du jetzt Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, nun sitzen Paulus und Silas also ein, festgeschraubt ins Innerste des Gefängnisses. Ich habe mir überlegt, diese Gefängniswärter oder die Oberen in der Stadt Philippi, die müssten ganz schön Angst gehabt haben vor diesen beiden, sonst hätte es ja nur gereicht, sie hinter eine Tür zu stecken. Nein, ins Innerste des Gefängnisses und dann auch noch angepflockt an ihren Füßen. Ich frage mich, was macht man als Paulus oder Silas in so einer Situation? Was macht man in einem Augenblick, wo man merkt, feststellt, es geht nichts mehr, es läuft nichts mehr, alle Wege sind abgeschnitten, die Macht der Mauern, in denen du festgehalten wirst, sind stärker als alle Kräfte und Möglichkeiten, dich zu befreien. Und ehrlich, in so einer Situation fielen mir jetzt in der Vorbereitung zunächst mal James Bond-Filme ein. Bond hat immer noch irgendwo eine Geheimwaffe am Leib versteckt, die ihm auf interessante oder abenteuerliche oder spektakuläre Weise zurück einen Weg in die Freiheit führen. Scheint also irgendwie alles ziemlich easy zu sein. Oder doch nicht? Also ehrlich, in meinen Schuhsohlen verbirgt sich nichts als das, was der Schuster hineingemacht hat. Nett anzugucken, solche Filme, so ein Froschmärchen, auch so eine Bibelgeschichte. In der Tat, ich nehme mal an, die wenigsten von uns haben wirklich schon in ihrem Leben eingesessen, im Gefängnis gesessen. Aber ich denke, wir alle kennen so eine Situation, wo sich das Herz eingeschnürt einfühlt, wo irgendwie immer noch ein Stein außen drauf kommt, wo man sich gefangen fühlt in einer Situation von einer Macht, die man wirklich nicht im Griff hat. Was tun, sprach Zeus, so sagte es Goethe, was taten Paulus und Silas? Interessanterweise geben sie nicht auf. Sie ziehen sich nicht in sich selbst zurück, weil angeblich eh nichts mehr zu machen ist. Sie leugnen auch nicht ihre schwierige Lage. Ihnen ist sehr wohl bewusst, in welcher Situation sie sich befinden. Und sie handeln, wie ich finde, wirklich überraschend und meinem Eindruck nach auch sehr vorbildhaft, unvorhergesehen. vielleicht auch schräg. Was machen die? Und schauen wir mal, was sie genau gemacht haben. Und ganz bestimmt nehmen sie wahr, wie dick die Mauern sind, wie kalt diese Mauern sind, wie die ein zusätzliches Phänomen zu diesem Eingemauertsein bilden, wie sehr ihre Ketten in ihre Haut einschneiden, wie aussichtslos ist. Und in dieser Situation verlassen sie gedanklich diese Mauern der Härte und Kälte und schöpfen Kraft aus einer Macht, die vollkommen frei von Gefängnismauern ist, halten sich fest an etwas, das ihnen niemand nehmen kann, gar niemand. Ihren Glauben und ihr Vertrauen auf Gott, der in Jesus Christus die dicksten Mauern, nämlich die Mauern des Todes, durchbrochen hat. Sie besinnen sich also auf das, was sie im Kopf und vor allem im Herzen haben. Und deshalb, liebe Konfis, sind jetzt nur noch die Ostkonfis da, müsst ihr den Psalm 23 auswendig lernen. Deshalb singen wir Lieder im Konfi, dass da, wenn hoffentlich niemals so eine extreme Situation in eurem Leben auftaucht, dass ihr da was habt, dessen ihr euch besinnen könnt. Und ich finde, Paulus und Silas, und stellen Sie sich das mal wirklich vor, ehrlich, wenn ich mit dem Fahrrad durch Schriesheim fahre und singe vor mich hin, da schon gucken die Leute komisch, ist mir aber egal. Aber da, in diesem Gefängnis, es passiert leider viel zu selten, da singen die völlig unerwartet und skurril, schräg. Das passt nicht in diese Situation. Sie singen vermeintlich im Glück schöne Loblieder und offensichtlich so laut, dass es die anderen in den Nachbarzellen auch noch hören. Sie singen in größter innerer Freiheit Loblieder, ungehalten vielleicht, konnten sie gar nicht singen, egal. Sie haben gesungen von vollem Herzen, aus ganzem Herzen. Und damit besinnen sie sich ihrer Kraftquellen und schöpfen aus dem, was ihr Leben trägt, ihnen Orientierung und Halt gibt, ganz egal, was ist und was kommt. Mitten in einer scheinbar ausweglosen Situation, mitten in der Dunkelheit des Kerkers und des Gefangenseins, bricht auf diese Weise eine Kraft auf, die sich durch keine Bänder und Ketten halten lässt. Die Kraft des Lobens, Dankens und Singens. Und was dann passiert, sprengt im wahrsten Sinne des Wortes alles Vorstellbare. Die Erde bebt, die Festung wankt, die Türen springen auf und Fesseln fallen ab. Mit ihrem Gesang öffnen Paulus und Silas einen Weg in ein erlöstes und befreites, losgelöstes Dasein. Und interessanterweise ja nicht mal nur für sich selbst, sondern für die anderen Gefangenen auch. Und selbst der Gefängniswärter erlebt ein inneres Erdbeben und eine Befreiung. Nachdem er sich zunächst noch vor lauter Verzweiflung das Schwert in den Leib rammen wollte, fragte er, was muss ich tun? Er merkte, sie sind nicht weggelaufen, wohl alle nicht. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und dann sagt Paulus und Silas gemeinsam, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Du und dein Haus, der Glaube des einen Gefängniswärters reicht für das ganze Haus. Was für ein Segen für alle, die darunter leiden, dass in ihrem Haus, in ihrer Familie nicht alle an Gott glauben, nicht alle Jesus als ihre Kraftquelle empfinden und wahrnehmen. Der Glaube des einen rettet die ganze Familie und er lässt sich dann und sein Haus taufen. Vermutlich sind das Frau, Kinder, Enkel, vielleicht auch Hausgestellte. Auf alle Fälle werden alle getauft auf den Glauben des Gefängniswärters hin, nicht auf ihren eigenen. So schnell konnte das ja alles gar nicht gehen, sondern auf den Glauben des einen in der Familie. Was für ein Segen! Auch für Menschenkinder, die getauft werden, wo man auch denkt, naja, glauben die schon? Auf den Glauben des einen werden alle getauft. Und was bedeutet das Ganze für heute? Wirklich, Gott Lob und Dank, sind wir nicht versklavt, wie damals die afrikanischen Sklaven in den Südstaaten Amerikas. Aber Lieder, Musik, und insbesondere Loblieder singen öffnet auch mir immer Wege aus meiner Selbstbezogenheit. Und vor allem öffnen sie sie mir, wenn es mir gerade eigentlich gar nicht nach Singen und schon gar nicht nach Lobliedersingen zumute ist. Gerade in schweren Zeiten, in Zeiten, in denen das Herz und die Seele wie von einem eisernen Band gefangen genommen sind, bleischwer sind, gehen mir die Lieder eines Gottesdienstes oft noch die ganze Woche nach. Lieder, die ich mir selber vorsinge, oft tagelang und dann oft in mein gedankliches Tohuwabohu hineinkrätschen. Es ist, als ob mich auf den Tönen solcher Lieder Stufe und Stufe ein Weg gebahnt wird, aus den Tiefen meiner Dunkelheit zum Licht hin, zum Öffnen von Türen, zur Befreiung aus meinem inneren Kerker. Wir wissen es, demente Menschen kennen oft keinen Namen mehr, aber Lieder können sie mitsingen, Lieder, die sie lange gelernt haben. Und wie oft habe ich schon am Bett von Alten und Kranken ein Gesangbuchlied angestimmt und sie haben die Lippen mitbewegt oder in letzter Zeit zunehmend bei einer Grablegung, vor allem bei kleinen Grablegungen, gesungen: Ausgang und Eingang, Anfang und Ende liegen bei dir, Herr, füll du uns die Hände. Und eine ganz große Atmosphäre des Getragen- und Geborgenseins hat sich unter der Trauergemeinde breit gemacht. Paulus und Silas lösen mit der Kraft ihres Glaubens, mit der Kraft ihrer Lieder Fesseln und stecken andere an. Und diese lassen sich dann von diesem Neudeutsch Spirit mitreißen und begeistern. Ich möchte also Mut machen, nächste Woche, dass wir uns einander begegnen auf den Straßen Schriesheims, laufend, fahrradfahrend, auf alle Fälle pfeifend, singend zu begegnen. Alleine, im Chor, im Kirchenchor, bei den Kinderchören. Singen, singen und singen wir auch jetzt und loben Gott gemeinsam mit einem Lied, das Ihnen vielleicht noch nicht so bekannt ist, aber das gut mitzusingen ist und das die Band mit uns singen wird. Und es hat folgenden Text: Der mein Herz regiert, sei mein Fels und mein Schutz, der Quell, aus dem ich trink. Du bist gut, gut, gut. Du lässt mich niemals allein, niemals lässt du mich allein, auch wenn Dunkelheit mich festhält. Gott lässt mich nicht allein. Amen.